super voll. Ich darf den Richard bitten, uns etwas über das Better FS zu erklären oder vorzustellen. Ich bin mal sehr gespannt. Es ist deine Bühne. Bitte ein bisschen Applaus für ihn und dann können wir starten.
Dankeschön. Ich freue mich, dass so viele da sind. Und einen ganz, ganz herzlichen Dank an die Veranstalter, an die Chemnitzer Linux User Group, dass ich hier wieder sein durfte. Das war ein bisschen wackelig, weil viele Vorträge eingereicht wurden. Aber ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Ich war längere Zeit nicht hier. Das ist durch Corona bedingt und durch andere Krankheiten. Ich bin schon etwas älter. Und da kommen dann so Probleme rein, mit denen man zu tun hat. Ich bin zum Beispiel schwerhörig, habe hier ein Hörgerät drin. Das heißt, wenn jemand eine Frage stellt, bitte deutlich. Und dann schauen wir zu, ob das geht. Und die Schwerhörigkeit hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit einem Motorradunfall vor 40 Jahren. Das sind jetzt die Folgen. Ich muss damit leben, fertig. Das Zweite, was ich habe eine Krankheit aufs Auge reinbekommen. Das heißt, ich sehe nicht mehr richtig dreidimensional, aber ich sehe sicher alle. Das ist wichtig. Das heißt, so lesen und sowas ist schwierig. Deswegen versuche ich, die Brille zu wechseln, aber ich schaue mal, ob ich hinkomme. Jetzt geht's los. Warum sollten wir BTRFS verwenden? Das ist natürlich meine ganz persönliche Ansicht. Ich habe es ausprobiert, habe es toll gefunden und habe dann gedacht, ich erzähle das anderen. Ich bin nicht der Experte für Rechenzentren, also große Systeme oder sonst irgendetwas. Ich betreue Leute zu Hause, teilweise mit Servern, die ich selbst zusammengestrickt habe, mit Samba und Linux-Server-Version. Ich war 2012 hier, habe hier angefangen, da habe ich Motivation gemacht. Warum tun wir uns das Ganze an mit Linux? Warum stürzen wir uns da rein? Das Zweite, was ich gemacht habe, war Backup. Der Hintergrund war, Backup passiert immer morgen, niemals heute. Das Ergebnis ist, Backups sind immer weg. Wenn ich sie tatsächlich brauche, nämlich heute. Da habe ich einen Vortrag draus gemacht, das kann man hier nachlesen. Und heute geht es um den Unterbau von allen, der die Stabilität noch mal ein ganzes Stück verbessert, im Gegensatz zu den sogenannten herkömmlichen Filesystemen. Ich fasse mich relativ kurz im Vortrag, um Zeit zu haben, um hinterher im Terminal ein paar Demos zu zeigen. Ich zeige auch im Vortrag ein paar Folien, das sind so Bash-ähnliche Konstrukte drin, die erkläre ich nicht weiter. Es bekommt ja jeder den Vortrag dann hier auf der Webseite und kann das nachvollziehen. Denn wenn ich das erkläre, ist die Dreiviertelstunde sofort rum. Okay, das ist eine wunderschöne Platte, die hat kein BTRFS, die hatte damals 120 Megabyte. Das ist die Themen, die ich jetzt habe. BTRFS ist der Unterbau für Desktops und Server. Das, was drunter steht, was also stillschweigend die Arbeit verrichtet und eigentlich nicht mehr wahrgenommen wird. Dann etwas über Links im Filesystem. Kennt jeder alle Arten von Links, die Linux so kennt? Das ist eine ganze Reihe. Dann Copy on Write. Das ist das Basisprinzip, was hier dahinter steckt, was die Schnelligkeit des Systems bringt. Kopien sind extrem schnell durch Copy on Write. Dann wird das Ganze gebündelt von BTRFS. Das heißt dann nicht mehr Copy on Write, das nennt sich dann Subvolumes und Snapshots. Dann kann man natürlich daraus ein RAID bauen. Und BTRFS kennt eigentlich kein RAID im klassischen Sinn. Wenn ich so ein RAID mache, nehme ich zwei Block-Devices und der RAID-Controller guckt sich den Block an und guckt den Block an. Wenn es da Fehler gibt, schmeißt er die Platte raus und sagt also, okay, da ist was passiert. BTRFS arbeitet mit den Metadaten oben im Filesystem direkt. Das Block-Device darunter interessiert es nicht. Und ich hoffe, in der Demo das zu zeigen, dass ich auf on the fly zwei verschlüsselte Platten generiere, die verschlüssele und zu einem RAID zusammenbinde. Geht mit BTRFS problemlos auf der Metadatenebene. Und weil das ziemlich kompliziert ist, die Metadaten der Ebene atomar, also transaktionssicher zu halten, ist das immer, steht nicht da, kommt dann noch, das RAID 5 und 6 ist nach wie vor ein Problem. Vielleicht wird es irgendwann mal gelöst, vielleicht auch nicht. Und meine persönliche Ansicht aus der Erfahrung ist, RAID 5, 6 braucht eigentlich keiner. Wenn man viel Geld in die Hand nimmt, dann ja, aber was man so zu Hause findet, ist meistens schlechter, als man denkt. Ich habe 3 große Unfälle miterlebt in Firmen, wo die Existenz der Firma dran hängt. In allen 3 Fällen waren RAID-Systeme die Ursache. Also wenn, dann Finger weg oder wissen, was man tut. Dann habe ich ein paar Links dazu, zu BTRFS, das ist natürlich selbstverständlich nicht vollständig. Arch Linux hat eine Menge, Ubuntu hat eine Menge und das ist von einem der Entwickler von BTRFS bei Red Hat, der hat diesen Begriff genannt. Und der Begriff ist goldig. BTRFS kann viel. Dann habe ich ein paar Demos, die ich dann im Terminal zeige. Das heißt, hier wandle ich ein EXT4-Filesystem on the fly nach BTRFS um. Dann kann ich die Daten integriert online testen. Das wird immer wichtiger bei den heutigen Plattengrößen, die wir haben. Dann geht es wieder um die Links, wie oben genannt, und arbeiten mit Snapshots und RAID mit Lux. Es wird immer gesagt, BTRFS kennt keine Verschlüsselung, ist kein Thema, wir haben Lux. Wie fangen wir an? Das erste ist, ich installiere die BTRFS-Box. Die sind standardmäßig nicht immer installiert. Manche Linux-Distributionen haben das, manche nicht. Dann formatiere ich meine Wunschplatte, die ich habe, und benutze die genauso wie ein EXT4. Alle Linux-Flex, alles, was ich brauche, ist in BTRFS enthalten. Das benimmt sich genauso wie ein EXT4. Das heißt, ich habe erstmal formal keinen Unterschied. Ich habe aber einen Unterschied, nämlich das Filesystem ist immer konsistent. Das heißt, bei einem Rechnerabsturz oder Stromausfall oder sonst irgendetwas, was bei EXT4 doch unter Umständen mal Probleme macht, das steckt BTRFS locker weg. Dann habe ich Checksummen pro File. Erkennen von, also Bitfehler werden erkannt. Normale RAIDs, die also auf Blockebene gehen, erkennen keine Bitfehler, die oben im Filesystem passieren. Das heißt, es wird dann die ganze Platte da, wenn er überhaupt entdeckt wird, als beschädigt markiert. BTRFS repariert das komplett im Hintergrund. Ich merke davon gar nichts. Dann habe ich das Copy-on-Write, hatte ich schon genannt. Dann die Subvolumes als Folge von Copy-on-Write. Und daraus resultiert eine neue Arbeitsweise. Das heißt, ich habe auf der einen Seite meine Mount Points, die ich meinetwegen auf MNT mounte, Arbeit, Videos oder sonst irgendetwas. Und habe auf der anderen Seite mein Filesystem mit Subvolumes, die ich beliebig hochflexibel und in Sekundenschnelle anders zuordnen kann. Ich kann zum Beispiel relativ schnell auf meine Arbeit von vor 3 Tagen zurücksetzen, wenn ich die Snapshots gemacht habe. Wenn ich sie nicht gemacht habe, geht es natürlich nicht. Und das ist eine ganz andere Arbeitsweise, weil ich also 2 Seiten habe. Dann ist das Ganze optimiert für eine SSD aufgrund der Blockgrößen. Und SSDs haben auch ein anderes Such- und Schreibverhalten. Und optimiert vor allen Dingen für die SMR-Disk, die eigentlich mit EXT4 sehr langsam sind. Mit BTRFS kann man die erträglich benutzen. Weiß jeder, was eine SMR-Disk ist? Das sind die Dachziegelplatten. Das sind die Spuren dachziegelartig übereinander gelegt. Die werden immer so in Blöcken von 10 Spuren oder mehr geschrieben. Und es gibt einen Cache-Bereich, der macht das nicht. Und die Platte organisiert das intern um. Das heißt, die Platte ist immer irgendwie beschäftigt, sich selbst da zu reparieren. Der Vorteil ist, ich bekomme auf diese kleinen Platten 4 bis 8 Terabyte oder sowas rein. Ohne diese Technologie geht das nicht. Unterschied sind CMR-Platten, Conventional Magnetic Recording. Dann habe ich das RAID über die Prüfsummen, das ist wichtig. Nachteile ist, RAID 5.6 ist nicht stabil. Und jetzt geht's los mit den Skripten. Um ein vorhandenes EXT4-Filesystem zu konvertieren, gibt es eine Funktion in BTRFS, nennt sich BTRFS-Convert. Hier gebe ich das Device an oder hier gebe ich den Part-Label an oder sonst irgendetwas, um das Device zu kennzeichnen. Das läuft eine Zeit lang durch und legt gleichzeitig eine Kopie des alten EXT4-Systems an. Es geht nichts verloren. Ich kann das natürlich mounten, jetzt mit BTRFS. Hier ist das alles fertig. Und dann mounte ich diesen Snapshot, der da drin steckt. Da werden extra Directories angelegt. Die findet man schnell. Man mount das und hat eigentlich dann das alte EXT4 und das BTRFS-System auf der gleichen Platte. Und wenn man sich dann mit DU die Plattengröße anguckt, also DU-SH, dann sieht man, dass die Datenmenge auf der Platte sich verdoppelt hat. Ist ja klar, ich habe ein EXT4-Filesystem und ich habe ein BTRFS-Filesystem. Und das ist glatt gelogen. Dieses Tool, DU, addiert nämlich die Blockgrößen, ignoriert aber komplett die Links dahinter. Der echte Festplattenplatz hat sich nicht vervielfältigt. Es sind die gleichen Daten, es sind nur die Zeiger umgehängt worden. Und das ist wirklich perfekt. Und wenn ich dann fertig bin mit meinem Vergleich, kann ich einfach dieses Loop-Device löschen und fertig. Und dann gut. Das Ganze ist hier nochmal beschrieben. Das ist noch was sehr Wichtiges, was ich vorhin vergessen habe. BTRFS tickt anders als die normalen Filesysteme. Also so mit, ich installiere es mal und guck mal, was passiert. Und dann probiere ich was aus und das geht nicht. Jein, man verschenkt sich sehr viel. Doku lesen. Gucken, was kann das Ding? Wie funktioniert es? Es ist viel mehr, als ich hier überhaupt sagen kann. So mit Ausprobieren und schon mal rumprobieren geht wirklich nicht. Man verschenkt sich alles. Dann das ist natürlich klar, wenn der Strom ausfällt, habe ich ein Problem. Besser ist es natürlich, Backup zu machen und das Ganze mit neu zu formatieren und wieder zurückzuspielen. Das ist der nächste Punkt, den ich habe. Es kennt jeder diese sogenannte Undo-Funktion. Passiert sehr häufig. Es hat jemand wegen 2 Terabyte irgendwo an Müll auf seiner Platte herumliegen. Ich sage, okay, wir machen ein Backup drauf. Nein, 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 das ist alles unwichtig, braucht niemand. Ich gucke es aber nochmal durch und dann nach einer Woche ist das immer noch da. Nach 2 Wochen ist dieser Dreh dann weg. Und dann kommt ein Tag später der Anruf, huch, da war doch noch was, was ist dabei. Können wir es wieder herstellen? Nein. Finger weg, Backup machen. Und das ist deswegen wichtig, weil Festplatten nicht mehr Sektoren oder sonst irgendetwas kennen oder Blöcke, sondern es sind mehrere Schichten dazwischen. Das heißt, Tools, die sozusagen unten auf der Platte irgendwas reparieren, haben eigentlich keine Chance. Weil es so viele Zwischenschichten gibt, die einmal Linux organisiert, die dann wiederum BTRFS organisiert. Backup ist die einzige Lösung, um stabil etwas wiederherstellen zu können. Das sind die Links in Linux. Den ersten kennen wir alle. Den kann ich einfach anlegen mit ln-s. Und der zeigt auf ein Directory oder eine Datei. Und da hier der komplette Pfad drin steht, kann das hinzeigen, wo es will. Über beliebige Partitionen auf dem Internet oder sonst irgendwohin. Alles, was ich mounten kann, kann ich einen Softlink hinsetzen. Das Problem ist, wenn diese Seite weg ist, bekommt der Link das nicht mit. Das heißt, wenn ich ein Programm aufrufe, das den Link benutzt, dann ist ihm das leer. Der Link hat keinen Fleck dran, sagt, meine Daten sind weg. Das heißt, er ist eigentlich ein bisschen dumm. Funktioniert für viele Zwecke und da habe ich den sogenannten Deadlink. Naja, gut. Dann gibt es Hardlinks. Die kennt auch jeder irgendwie. Das ist ohne minus S, also ln, erster Pfeil, zweiter Pfeil. Und das gilt natürlich logischerweise nur für Dateien, nicht für Directories, weil die Inodes kopiert werden. Das heißt, es wird im Inhaltsverzeichnis der Platte ein zweiter Eintrag angelegt, der aber auf die gleichen Daten zeigt, der den gleichen Inode-Eintrag hat und die gleichen Daten referenziert. Und dann ist in der Hardlink-Mechanik ein Referenzzähler drin, der weiß also, wie viele Hardlinks zeigen auf diese Datei. Die müssen nicht den gleichen Namen haben, wie man hier sieht. Ich kann machen, was ich will. Und hier ist der Referenzzähler drin. Mit ls-ali sehe ich das. Ali brauche ich für die Inode-Nummer. Und da sehe ich also, dass alle Hardlinks die gleiche Inode-Nummer haben. Wenn ich jetzt eine Datei, die mit Hardlink gekoppelt ist, lösche, geht dieser Zähler runter. Die Datei selbst bleibt erhalten. Erst wenn der Zähler auf 1 steht und ich lösche die Datei, ist er weg. Das wird sehr gern benutzt bei Backup-Systemen. Er Snapshot benutzt das äußerst intensiv, hat aber ein Problem. Einmal geht es nur im gleichen Filesystem, nicht über Filesysteme hinweg. Und wenn ich eine Datei mit einem Hardlink ändere, ändere ich alle, scheinbar. Es ist ja die gleiche Datei. Das heißt, wenn ich mit einer Software einen Hardlink editiere, bekomme ich zurzeit keine Warnung, wen ändere ich noch überall. Es gibt meines Wissens keine Software, die also sagt, pass mal auf, wenn du hier das jetzt auf Safe gibst, da sind 20 Hardlinks drauf, die werden jetzt mitgeändert. Das muss ich wissen. Das heißt, ich muss ein bisschen Kontrolle über meine Platte haben. Das heißt, Hardlinks sind sehr nett, aber die haben ihre Gefahren. Und da hat man sich was anderes überlegt. Das ist jetzt Reflink. Reflink geht ähnlich wie ein Hardlink, legt aber keinen zweiten Directory-Eintrag an. Wie die Mechanik dahinter ist, weiß ich nicht. Das wird nicht so ganz verraten. Und ich bekomme einen Zeiger auf die gleichen Daten, allerdings in völlig verschiedenen Directories mit völlig verschiedenen Inodes. Das heißt, die Dateien sind aus meiner Sicht komplett getrennt. Die teilen sich aber den Plattenplatz. Und bei CP gibt es ein Kommando, das ist minus minus reflink gleich always. Das ist nicht vorhanden, wenn ich kein Filesystem habe, das Copy und Write nicht unterstützt. Ich kann das zwar auch bei EXT4 angeben, aber dann sagt er einfach, sorry, geht nicht. Dann gibt es natürlich, es gibt always auto, es gibt verschiedene Varianten davon. Das heißt also, das System guckt sich ein bisschen aus, wo geht das oder wo geht das nicht. Das wird also intern verwaltet. Mit LS sehe ich das nicht. Ja, Hardlinks sehe ich mit LS. Diese Reflinks sehe ich gar nicht. Aus Sicht des Benutzers sind es tatsächlich zwei verschiedene Files. Wir werden das nachher in den Demos sehen. Das Ganze nennt sich Shallow Copy. Das kommt von C++ her. Da gibt es auch Shallow Copy für Klassen. Dann, wenn ich eine Datei ändere, wird diese Datei kopiert. Erst dann bekomme ich tatsächlich zwei Dateien. Der Reflink wird aufgelöst. Und das ist ein atomarer Vorgang. Der ist also nicht unterbrechbar. Das heißt, wenn mir während dieser Zeit das System rausfliegt, habe ich ja immer noch mein Original. Und das passiert natürlich nur im gleichen Filesystem, ist auch klar. Vorteile. Es ist schnell, platzsparend und transaktionssicher. Dann Nachteile. Belegt Platz, wenn die Daten geändert werden. Und das ist tatsächlich eine Gefahr. Wenn ich riesengroße Dateitrees habe, und heute tritt das auf, ich habe meinetwegen 500.000 Files, mache diese Reflinks drauf und jetzt lösche ich in dem ersten Dreh alles Mögliche, verschiebe da irgendetwas, dann werden da Kopien gemacht und dann ist plötzlich mein Plattenplatz aus. Das heißt, wenn ich viel mit Reflinks arbeite, muss ich Plattenplatz vorhalten. Sonst hängt irgendwie das System und sagt, Autospace. Also man sollte wissen, was man tut. Und wiederum, ich sehe das nicht. Es gibt eine einzige Möglichkeit, ich hoffe, dass ich das zeigen kann. Das nennt sich FileFrag. Das zeigt die Blöcke an, wo die Daten liegen und wo sie beginnen. Wenn für zwei Dateien diese Blocknummern gleich sind, teilen die sich den Platz. Sobald ich eine Datei ändere, egal wie, ändern sich die Blocknummern und ich habe eine Kopie. Das heißt also, FileFrag-V ist ein Werkzeug, um diesen Zustand überhaupt zu detektieren. Dann ist natürlich Copy on Write bei großen Dateien ein Problem. Wenn ich jetzt 20 GB habe und ich ändere ein Bit da drin, dann wird die gesamte Datei kopiert. Ja, nicht so schön. Ich kann es abschalten. Mit dem Nachteil, ich habe es dann nicht mehr. Ich muss wiederum wissen, was ich tue. Ist überall so. Ich muss wissen, was habe ich auf meiner Festplatte. Ich habe also ganze Directories, die habe ich mit dem +C-Attribut, da liegen meine virtuellen Maschinen drin. Das heißt, die starten schnell, werden schnell zurückgeschrieben und so weiter. Die sind dann vom Copy and Write befreit. Ich habe dann die gleichen Sicherheiten wie bei EXT4. Also was an Prüfsummen die Platte liefert, ist da. Was BTRFS liefert, ist ebenfalls abgeschaltet. Das muss man wissen. Steht aber alles in der Doku. Also Doku lesen ist wichtig. Dann kommen Snapshots rein. Wenn ich hier sehr viele Files habe, meinetwegen 500.000 Files, läuft das eine Zeit. Der Begriff Snapshot bindet das Ganze zusammen. Das heißt, Snapshot baut einen Loop auf, über meinetwegen 500.000 Files und das Ganze dauert nur noch eine Sekunde. Fertig. Schneller geht's nicht. Es ist natürlich transaktionssicher. Basis ist etwas, das nennt sich Subvolumen. Das heißt, ich muss einen Tree zu einem sogenannten Subvolumen zusammenfassen. Wie das geht, zeige ich dann. Und dann kann ich einen Snapshot drauf machen. Und der Witz ist, so ein Snapshot ist wieder ein Subvolumen. Das Ganze ist erst rekursiv, das heißt, ich kann das aneinanderketten und alles Mögliche tun. Das ist das Kommando dafür, Snapshot und so weiter. Jetzt kommt das mit dem Verhellfrag. Ich gehe nicht in alle Details ein, ich zeige nur das Wichtigste. Ich habe eine Datei mit so viel Zeigen, die ist ungefähr so groß. Die heißt Reflink Master. Jetzt nehme ich dieses CP und kopiere die als Reflink. Geht extrem schnell. Dann mache ich das Filefrag auf Reflink Master und Reflink Copy. Und da sieht man, die Orte, also in Blocknummern, sind die gleichen. Das heißt, es handelt sich um die gleichen Dateien. Das Filefrag zeigt das ja auch noch an. Das ist eine Shared-Datei. Mit welcher das geshared ist, wird nicht verraten. Das muss ich wissen. Das heißt, ich bekomme Teilinformationen, aber eben nicht alles. Jetzt nehme ich SED her und ändere den letzten Buchstaben in der Datei. Und man kann mit TL das Ende der Datei anzeigen. Hier ist ein V und nach dem SED ist hier eine 0 drin. Das heißt, ich habe exakt ein Byte geändert in diesen 800 Megabyte. Jetzt sieht das Reflink Copy so aus. Es sind hier ganz andere Zahlen drin im Vergleich zu hier. Und das ist die Möglichkeit, wie ich jetzt sehe, das ist kein Shared-File, das ist ein Shared-File. Das Shared fehlt auch dann hier. Jetzt Subvolumes. Das ist die Dokumentation, sagt dazu. Das schaut aus wie ein Directory, ist aber keins. Ja, es sieht tatsächlich aus wie ein Directory. Wir kennen Volume Manager aus anderen Systemen. Da werden immer auf Blockebene Sachen zusammengemacht. Ich kann die Partitionen verschieben, umlagern und alles Mögliche tun. Das ist hier nicht gemeint. Subvolumes ist ein Filesystem im Filesystem. Und da es aussieht wie ein Directory, kann ich es erstmal nicht unterscheiden. Es gibt BDRFS-Tools, die das zeigen können. Aber die muss ich dann wieder kennen, lernen, Doku lesen. Ich mache dann immer Namensregeln dazu. Das heißt, ich schreibe dann SV davor, dann weiß ich, das Ding ist ein Subvolumen. Es gibt andere Konventionen, auch im Netz findet man Sachen, die muss man tun, aber nein, man muss sie nicht tun, man kann machen, was man will. Diese Subvolumes sind mountable. Also statt nur das Root des Filesystems einer Partition zu mounten, mounte ich ein Subvolumen. Das heißt, eine tieflegende Struktur wird in ein flaches Directory gemountet. Und ich habe zum Zugriff einen kurzen Pfad. Die Daten sind in den tiefen Strukturen und die Mount Points sind in den flachen Strukturen. Das Ganze ist natürlich rekursiv und wir kennen das von den normalen Shares, die hatte ich von den normalen Softlinks. Die kann ich natürlich auch benutzen, aber bei Softlinks kann ich mit CD, Punkt, Punkt, CD, Punkt, Punkt und so weiter nach unten wandern und dann wieder hoch im anderen Zweig. Das geht hier nicht. Also die Sperre funktioniert ungefähr so wie bei Change Root. Über das Mountain ist das Subvolume gesperrt, ich kann nicht tiefer gehen. Also die anderen Subvolumen sehe ich dann nicht. Ich kann natürlich auf jeder Ebene meine Mounts machen und dann sehe ich entweder was oder sehe es nicht. Wie gesagt, ich muss wissen, wo sind meine Daten, was ist auf meiner Platte tatsächlich los. Das ist das BDRFS-Kommando, das zeigt das einfach an. So sieht das unter Umständen aus. Das ist eine ganz normale Platte, die einfach partitioniert wurde. So war es vor 20 Jahren üblich. Wir haben etwas für Texte gehabt, was für Arbeit gehabt und so weiter. Das heißt, wenn die voll waren, habe ich ein Problem gehabt. Da gab es dann Tools, die konnten die Grenzen verschieben. Heute haben wir Volume Manager, die das auch machen. Aber das ist alles nicht so das Richtige. BDRFS macht es anders. Das ist der Root-Mount einer Platte. Und das sind die Subvolumes da drauf. Und das sind meine Directories, die ich zum Arbeiten benutze. Und die kann ich zum Beispiel auf das Subvolume Arbeit zeigen lassen. Oder auf einen Snapshot von Arbeit. Nicht gleichzeitig. Das heißt, wenn ich von Arbeit meinetwegen jeden Tag einen Snapshot mache, kann ich auf den Snapshot einfach durch Umsetzen des Mount Points zurückgreifen. Mehr muss ich nicht tun. Und da die praktisch keinen Platz belegen, kann ich da ziemlich viel machen. Und das ist jetzt mein privater Namespace. Ich packe alle Subvolumes da rein, den DSV, Snapshot stecke ich da rein und so weiter. Jetzt sind wir bei Snapshots. Das ist ja eigentlich ein Subvolume. Das ist eine schnelle Kopie des Subvolumes mit Reflinks. Das ist das Kommando dazu. Und das ist nicht rekursiv. Snapshots, Subvolumes selbst kann man nicht rekursiv anlegen. Aber wenn ich von einem Subvolume einen Snapshot mache, gehen die, die unten drunter kommen, nicht mit. Das kann ich zur Datenstrukturierung benutzen, zur Strukturierung von Backups und für verschiedenste Dinge. Aber ich muss es wissen, dass praktisch die Rekursion am Ende des Subvolumes einfach aufhört. Dann Snapshots sind natürlich keine Backups. Die sind durch Reflinks verbundene Files. Wegen Copy und Write wird Plattenplatz benötigt und dann haben wir das gleiche Problem. Meine Idee ist einfach, schreiben Sie Platten nicht voll, dann passiert sowas nicht. Dann kann ich natürlich Read-Only-Snapshots machen. Und die sind sehr interessant. Wenn ich einen Read-Only-Snapshot mache und setze dort mein Backup drauf, dann kann das Backup durchaus 3 Tage laufen. Das läuft in Ruhe, die Dateien werden nicht geändert. Ich kann mit meinen Originaldateien weiterarbeiten. Wenn ich das nicht mache und ich arbeite mit meinen Arbeitsdateien weiter, fliegt mir das Backup auf die Nase, weil es offene Files findet. Also Async nimmt das sehr übel. Das heißt, ich habe kein Zeitfenster mehr für ein Backup. Normalerweise macht man immer Backups, so nachts von 1 bis 3, wenn der nicht fertig ist. Okay, das ist komplett erledigt durch Snapshots. Dann kann ich natürlich das Ganze wieder löschen. RM-R kennen wir alle. Das ist sehr beliebt, wenn man jemanden ärgern will. Aber nicht mit Slash, sondern hier mit dem Namen des Folders, dann ist es besser. Das ist langsam, weil er Datei für Datei durchgeht und das Zeug löscht, was ja richtig ist. Und BTRFS bindet auch das wieder zusammen. Das dauert nur 1 Sekunde, das Delete. Hier kann es durchaus mehrere Minuten dauern, bis ein paar hunderttausend Files weg sind. Gut, jetzt, ja, okay, ganz schnell noch durch, wie arbeite ich damit? Ich habe einen Arbeitsfolder, Working Folder. Da mache ich meinen täglichen Job. Den mounte ich auf ein Subvolume. Da stecken die Daten drin. Dann mache ich Snapshots, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und jetzt stelle ich am Sonntag fest, ich habe mich komplett verhauen. Ich muss am Mittwoch zurück. Kein Thema. Ich mache einen Ummount auf den Working Folder, mounte meinen Snapshot hier und fertig. Oder wenn ich der Meinung bin, das ist alles okay, dann kann ich den Snapshot vom Mittwoch wieder zu meinem Original-Subvolumen machen. Also ich kann damit rumspielen, wie ich möchte. Ich muss aber wissen, was tue ich, was ist wo, wann habe ich was gemacht. Und das Ganze sollte man im Hintergrund über Skripte steuern und dann ist man auf der sicheren Seite. Jetzt noch ein Wort zu RAID. Das zeige ich nachher in der Demo. Ich erzeuge einfach 2 Platten. Formatiere die und verschlüssle die und mache hier ein RAID. Das heißt, die Platten, die ich hier habe, haben garantiert verschiedene Sektoren, weil die verschlüsselt sind. Das heißt, bei einem normalen RAID-System werden die Sektoren gespiegelt. Hier nicht. Das läuft über die Metadaten und funktioniert damit. Das heißt also, welche Platten ich hier einbinde, ist dem BTRFS völlig egal. Wie groß die sind, ist auch egal. Ob das die gleiche Herstellungsnummer ist, ist völlig egal. Es wird angepasst und fertig. Jetzt Filesystem kopieren. Ich habe eine große Platte, 20 Terabyte, und kaufe eine neue. Das ist nicht ganz einfach. Wir haben immer wieder gelernt, in Unix oder Linux ist alles ein File. Das heißt, ich kann das kopieren. Das stimmt so nicht. BTRFS hat Datenstrukturen drin, die mit normalen Kopierprogrammen nicht erfasst werden. Ich brauche BTRFS-Werkzeuge dazu. Das heißt, ich mounte mein oberstes Subvolumen, stelle fest, welches Subvolumen habe ich überhaupt, die lege ich einfach vom Ziel neu an, per Skript oder Hand, und habe noch keine Daten kopiert. Jetzt kann ich mit Standard-Tools jedes Subvolumen extra kopieren. Da muss man sehr aufpassen. Oder es gibt dann in BTRFS noch einen Befehl Send, was ein bisschen eleganter ist. Und auch wieder die Downstream-Subvolumes berücksichtigen. Die werden ja standardmäßig nicht mitgenommen. Also einfach mit Async eine Platte kopieren geht nicht. Snapshots, das gleiche, sind ja Subvolumes. Und die Reflinks zu den Quellsubvolumes, die ja in Snapshots enthalten sind, gehen mit dem Kopieren verloren. Das heißt, die Idee ist einfach, Snapshots sind Snapshots, die lösche ich einfach, wenn ich eine neue Platte anlege. Fertig. Da brauche ich mich damit nicht zu beschäftigen und dann ist es erledigt. Gut. Jetzt. Was war das? Ach so. Jetzt eine neue Platte. Wie mache ich das? Ich habe mir eine neue Platte gekauft mit sehr viel Platz. Kosten heute 500, 600 Euro. Ist alles kein Thema mehr. Ich lege eine einzige Partition in BDRFS an. Alle anderen Strukturen mache ich über Subvolumes. Nicht in die Versuchung kommen, das Ding in zwei Partitionen zu teilen. Wie das früher üblich war. Das. Das sind die Namespaces, die man verwenden kann. Man findet im Internet oftmals dieses Zeichen vor Subvolumes. Und dann gibt es ganz strenge Leute, die sagen, das müsse man so machen. Nein, man muss es nicht so machen. Das ist beliebig. Also ich nehme einfach Zeichen, mit denen meine Subvolumes oder Snapshots beginnen, die ich lesen kann. Die muss niemand anders lesen. Dann mounte ich das nach Bedarf und fertig. Und das geht nur in Sekunden. Das heißt, ich kann ja mit so einer Welt ziemlich rumspielen. Und wenn alles fertig ist, meine Grundstrukturen da sind, kann ich die mit normalen Tools mit Daten füllen. Die Regel ist einfach, ich sollte keine Daten an meiner Platte haben und nicht ein Subvolume dahinter steckt, weil ich mir sonst diese Möglichkeiten einfach verschenke. Skripte ist trivial. Okay, das hatten wir schon. Jetzt kommen hoffentlich ein paar Demos. Ich hoffe, das klappt. So. Sieht man das?
Ja.
Gut. Ich habe hier so einen kleinen Protokollfile. Da habe ich Daten kopiert. Und zwar habe ich, da steht irgendwo steht's hier. Nee. Da steht es. 587.000 Files stecken da drin. Mit Async brauche ich auf diesen Platten hier auf diesem Rechner ungefähr 5 Minuten. Wenn ich Reflinks benutze, brauche ich immer noch 32 Sekunden. Wenn ich einen Snapshot mache, ist die Zeit eigentlich vernachlässigbar. Das ist der fundamentale Unterschied, ob ich traditionelle Mittel verwende oder ob ich BDRFS verwende. Das kann ich zeigen. Also BDRFS, Subvolumen, Snapshot, CLT1, fertig, gut und bin durch. Ich habe jetzt hier ein Directory, CLT1, da, das ist das drin und so, da ist das gleiche drin. Also in CLT und CLT1, die sind identisch. Und jetzt ist die Frage, jetzt habe ich natürlich meine 500.000 Files. Wenn ich jetzt anfange mit RM-R, ja, dann kann ich aufhören. Also BDRFS, Subvolume, Delete, CLT1 und nun sind sie wieder weg. Fertig. Das heißt, wenn ich geschickt mit Subvolumes umgehe, bekomme ich eine enorm hohe Arbeitsgeschwindigkeit, die kein anderes System in dieser Form erreicht. ZFS vielleicht noch, aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Das heißt, ich muss die Hintergründe wissen, wie tickt das System. So, jetzt kommen die Hardlinks nicht, die Reflinks. Gut. Ich habe hier eine Datei, 812 MB, das ist die mit den 500.000 machen. Und dann mache ich jetzt RM, Reflink, Copy, Text, nehme ich weg. Die ist immer noch da. Und jetzt mache ich einfach CP Reflink. Das ist eine Datei und die wird jetzt hier kopiert. Fertig, gut. Da ist sie. Halt. Da ist sie. Halt. Ach, das Minus vergesse ich immer. Gut. Wenn ich jetzt File frag, minus V, Reflink, Copy, minus V muss es sein. Da sehe ich Alt-Pfeil. Fuck, da sehe ich das. Und wenn ich das für Master mache, müsste ich das gleiche sehen. Da kommen genau die gleichen Zahlen heraus. Dann habe ich hier mein SED-Kommando, was den Reflink zerstört. Hop. Da. Das ändert nur den letzten Punkt, denn da sieht man wieder, das läuft ganz schön lange, weil das durch die 800 Megabyte durch muss. Buchstabe für Buchstabe, ob es ging. Jetzt habe ich wieder Reflink Copy und Reflink Master. Jetzt habe ich unterschiedliche Offsets da drin. Das heißt, jetzt ist der Reflink zerstört. Ich habe zwei verschiedene Dateien. Gut, jetzt haben wir knapp. Jetzt wird es interessant. Alt, CD. So. Das zeige ich jetzt mal kurz an. Das ist das, was vorhin in der Folie drin war. Ich mache es jetzt mal richtig groß. Ich mache zwei Platten, je 200 GB. Formatiere die, lege also eine Master-Table an, lege eine Partition an, verschlüssele das Ganze mit CryptSet ab, erzeuge vorher natürlich einen Schlüssel und öffne das ganze Platte und mache jetzt hier ein RAID draus. Und da das ein Skript ist, funktioniert das. Create RAID und fertig. Jetzt hat er die Platten gemacht, jetzt macht er die Partitionen, jetzt wird die erste Platte verschlüsselt, die zweite, dann wird sie geöffnet. Erste, zweite. Und da ist jetzt da mein Device, LLRR, das ist mein Device, das ist natürlich leer. Und mit DF sehe ich das. Ich sehe jetzt hier in meiner Demo dieses Laufwerk RR. Und das ist tatsächlich ein RAID-Device, wie man hier sieht, anhand des BTRFS-Kommandos. Hier oben war das. Da, Make RAID, das hat er natürlich angezeigt. Und das ist dieses Show. Wo war's? Ach, egal. BTRFS, Filesystem, Show RR. Und da sagte mir natürlich, das sind zwei Platten, die sind verbunden. Und jetzt habe ich hier ein bisschen Testdaten. Dann machen wir jetzt Async minus AV. Testdaten RR. Und jetzt wird das mein RAID gefüllt und das geht dann, ist gar nicht so langsam. Das sind jetzt 3 oder 4 GB. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, dauert ein bisschen. Und da sieht man, ich habe früher mal C++ gemacht. Das sind einfach meine Projekte, die ich habe. So. Jetzt. Na, irgendwann muss er fertig werden. Sind auch Bilder dabei, also unterschiedlichste Größen, unterschiedlichste Quellen. Okay, wenn ich jetzt DDF mache, DDF, da steckt dahinter das Programm Diskus, das kann das wunderschön anzeigen. Und jetzt habe ich 6,3 GB auf meiner Platte, das heißt, das RAID funktioniert. Und gut, jetzt gehe ich da rein, CDRR, habe hier meine Files und ja, wir haben noch Zeit. Jetzt können wir die natürlich prüfen. BTRFS, Scope, Start, Punkt. Das heißt also, dieses Filesystem, was hier gemountet ist, also mein RAID-Filesystem, wird jetzt auf Lesefehler geprüft. Zack. Es läuft. Mit Status sieht man das, Running, und hier sieht man auch die Geschwindigkeit. Das sind NVMe-Platten, also ganz langsam ist es nicht. Und er ist fertig. Und wenn man jetzt hier guckt, es sind 12,7 GB da. Das Scope hat aber 25 GB geprüft. Das liegt einfach dran, weil es ein RAID ist, es prüft beide Seiten. Über die Metadaten. Wenn jetzt eine Datei kaputt gegangen wäre, aus irgendwelchen Gründen, würde das RAID automatisch die andere rüberkopieren und dann ist es erledigt. Und das Original löschen. Also ist es alles kein Problem. Die EXT4-Sache, wie viel Zeit haben wir noch? Ein bisschen was haben wir noch? Dann CDXT4. Das ist, da habe ich ein Image gemacht. Das muss ich natürlich irgendwo mounten. So, hier sehe ich eine Platte E1. Meine RAID-Platte ist immer noch da. Und da kann ich eine CD E1. Da ist das drin, auch wieder ein paar Daten. Und man sieht, das ist typisch für diese alten Filesysteme. Da ist Lost and Found dabei. Das gibt es dann natürlich nicht mehr. Jetzt muss ich das aushängen, weil das nur geht, wenn es nicht gemountet ist. Jetzt kommt das Convert und fertig. Das heißt, ich nehme den Port-Label und gut, jetzt läuft die Konvertierung. Er sagt ein bisschen was dazu und er erzeugt jetzt, dass, also die Konvertierung ist bereits passiert, das ist erledigt. Er erzeugt aber trotzdem eine Kopie meines EXT4-Filesystems in einem Image-File, den ich mit Loop mounten muss. Das dauert jetzt ein bisschen. Aber einfacher geht's nicht. Na komm. Dauert auch ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Bytes das waren. Steht das hier oben nochmal? Doch, das waren wieder 14 Gigabyte, die da drin stecken. Das dauert ein bisschen. Okay. Dann zeige ich noch was ganz anderes. Ich hatte ja gesagt, Platten werden aufgeteilt in irgendwelche Volumes. Ich zeige mal, wie ich das zu Hause gemacht habe. Ich gehe nach Hause, mache Görlitz auf meinen Rechner, bin hier und das sind meine Subvolumes, die ich dort habe. In verschiedenen Klassendirektories, einmal mit dem Zeichen davor, also in verschiedenen Namensgebungen. Das heißt, ich habe eine riesengroße Platte, das ist ja eine 20 Terabyte Platte, aufgeteilt in Subvolumes und mounte das entsprechend. Da, das sind die Mount Points hier. Und damit kann man sehr flexibel was machen. Ich kann zum Beispiel von so einem Subvolume einen Snapshot machen und einfach das benutzen. Fertig. Das geht. Hier sieht man die Plattenplatz. Also hier ist einer dabei, die ist groß. Aber die Beispielplatte hat nur 12 Terabyte. Okay, gehe ich wieder raus und bin wieder hier. Und er ist jetzt hier fertig. So. Demo. Und jetzt kann ich natürlich das Ergebnis meiner Konvertierung mit BTRFS mounten. Geht. Ich gehe jetzt rein. E1. Und ich habe hier die Directories schon vorbereitet. Nein, ich brauche ein Directory. Make dir. Mir steht auch da XT4 saved. Gut, und noch ein Make-Dir XT4. So, und jetzt mounte ich das Sicherungsdirektory, was er angelegt hat. Und da ist mein Image drin. XT4, halt. Da. CDXT4-saved, da ist mein Image. Und das kann ich natürlich als Loop-Device mounten. Ich mounte das hier auf ein Directory EXT4. Jetzt, das liegt natürlich, das ist jetzt Demo-Effekt. Ich habe vergessen, vorhin die Devices wegzunehmen. Aber wenn es klappt, habe ich unter dem Directory ext4 halt falsch. So, halt nochmal eins zurück. Das hat geklappt. Okay, ich habe jetzt mein ext saved. Ich habe mein ext4. Das ist das Original, das E1 da oben. Das heißt, in ext4 ist mein altes Filesystem, von dem ich ausgegangen bin. Ich kann jetzt mit dem Diff vergleichen und bin fertig. Das war's. Ganz herzlichen Dank, dass Sie auch nur gehalten haben.